What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Movie Break. Heute wieder mit was ganz Besonderem. Und zwar habe ich mir unsere Auslandskorrespondenten eingeladen. Und zwar zum Sundance Film Festival, was gerade gelaufen ist. Auslandskorrespondenten ist tatsächlich auch das richtige Stichwort, weil ich habe mir einmal den Patrick eingeladen. Und zwar der sitzt gerade in New York. Hallo Patrick.
Hi.
Und einmal den Jakob.
Hallo.
Der ist gerade in Iowa auf einem Dorf, das heißt Grinnell, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Ja.
Wunderbar. Genau, das freut mich total. Erstens, dass das geklappt hat mit dem Podcast und zweitens, dass ihr euch beide bereit erklärt habt, auf das Sundance Film Festival zu gehen, beziehungsweise euch zu streamen, weil das war ja dieses Jahr digital, es war anders geplant. Und ich glaube, ihr wolltet auch beide tatsächlich vor Ort sein oder zumindest einer von euch, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich hätte vorgehabt, hinzufahren, also habe mit dem Gedanken gespielt, aber habe es dann irgendwie nicht durchgezogen, weil das wäre halt so direkt mit dem Semesteranfang zusammengekommen und so. Und es wäre nicht so klug gewesen, jetzt so in Zeiten von Omikron dann spontan nochmal für eine Woche wegzufahren und erst dann wieder zurückzukommen. Aber letztendlich wurde es ja eh abgesagt, von daher.
Genau. Und im Nachhinein vielleicht ganz gut, weil da können wir vielleicht später noch drüber reden. Sundance hat das Ganze nicht wirklich angemessen gehandelt. Also viele Leute, die sich jetzt nicht presseakkreditiert waren, die sich dort diese wucherhaft teuren Ticketpakete gekauft haben, wurden nicht voll entschädigt, sondern die wurden für die Online-Ausgabe des Festivals mit Gutscheinen abgespeist, die wiederum nicht dem Preis entsprechend, die man jetzt bezahlen würde im Internet. Also wenn man ein einzelnes Ticket für $20 kaufen könnte, hätte man aber nach dem ursprünglichen Ticketpaketpreis $75 jetzt für jeweils einen Film bezahlt. Also das ist wirklich verrückt. $75, die haben sich dadurch erklärt, dass man vor Ort denn noch irgendwelche Vergünstigungen und Teilnahmemöglichkeiten an Events gehabt hätte, irgendwelchen Partys oder so. Ich habe das ja 2019 mal mitgemacht. Und das ist natürlich ganz schlecht gehandhabt, des Festivals. Die haben da überhaupt keine Kulanz gezeigt. Und auch Leute, die sich über die festivaleigene Plattform Hotelübernachtungen gebucht haben, wurden keineswegs entschädigt für den Ausfall des Festivals. Also es ist wirklich eine kleine Katastrophe, über die kaum jemand gesprochen hat.
Das auf jeden Fall sehr
übel. Ich wollte dazu, deswegen habe ich auch so das Wort Skandal erwähnt in den Vorschlägen, weil ich auch fand, dass das etwas ist, über das wir definitiv mehr diskutieren sollten. Also das ist nicht akzeptabel, dass so etwas in dieser Form passiert. Man kann ja fast von so einer Form von Betrug irgendwie sprechen, so wie in das auch die Form, wie es gehandhabt wurde. Aber ich glaube, darüber können wir später nochmal ein Wort verlieren.
Genau, also ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer ist es insgesamt einfach interessant, nochmal so eine Perspektive von euch beiden zu erfahren, wie das in Sundance ist und vor allen Dingen auch jetzt wieder als Online-Form. Wir hatten es ja bei der Berlinale letztes Jahr ja schon, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet gehabt in der Form und jetzt quasi nochmal mit, ja, auch nochmal, ich weiß nicht, größer ist es nicht, aber halt auch irgendwie bekannter. So, wie war denn das für euch? Wie war denn die Atmosphäre jetzt von dem Festival für euch beide? Patrick, magst du mal anfangen?
Also, ehrlich gesagt, von Atmosphäre konnte ich persönlich jetzt nicht so viel sprechen, einfach deshalb, weil ich mich hauptsächlich auf die Filme konzentriert habe. Man muss aber dazu sagen, dass Sundance schon probiert, diese Festivalerfahrung so weit, wie es eben möglich ist, auch digital zu verwirklichen. Das heißt, es gibt Q&As, bei denen auch Fans per Chat die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Es gibt virtuelle Räume, in denen man mit einem Avatar durch eine 3D-animierte Welt spazieren kann und dort Leute treffen und ansprechen kann, die auf die eine oder andere Art in der Industrie verwurzelt sind, also JournalistInnen oder FilmemacherInnen vielleicht auch. Und das haben sie schon ganz gut gelöst. Ich muss aber wirklich gestehen, Ich hatte keine Zeit, mich damit näher zu beschäftigen, aber ich habe das am Rand wahrgenommen und ich finde schon, dass das eine Form ist, wie man diese Festival-Erfahrung so ein bisschen einfangen kann. Es ist natürlich, und es wird niemals einen Ersatz dafür geben, wirklich vor Ort da zu sein. Ich war 2019 einmal da in diesem kleinen, verschneiten Ort Park City in Utah. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man da auch mit diesen elektrischen Shuttlebussen immer vom einen Kino zum anderen fahren kann, wenn der Schnee überall liegt, wenn man sich angesichts der Berge um einen herum so ein bisschen eingeschlossen fühlt. Ja, das wird man nicht reproduzieren können, aber ich würde schon sagen, da wurde einiges an infrastruktureller Arbeit geleistet.
Mhm. Jakob, wie war das für dich?
Ich hätte jetzt gesagt, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte man für eine Woche so ein Premium-Streaming-Service-Abo abgeschlossen. Also es hat sich so angefühlt, als ob man so jetzt so in so einem sehr, sehr geschlossenen Kreis, so einem sehr, sehr geschlossenen Kreis von Filmen einfach mal für so eine Woche zur Verfügung gestellt bekommen hat. Aber gleichzeitig, da man die Filme ja vorab ausgewählt hat, hatte das auch immer, lag auch irgendwie dann wiederum so ein, es ist nicht so wie beim Streaming, so wo man einfach, wenn einem was zu langweilig ist, man einfach abschalten kann und was anderes schaut, sondern man muss es dann am Ende sich angucken, weil man ja speziell diese 25 Filme ausgewählt hat.
Mhm. Ja, genau, vielleicht sollten wir das kurz mal erklären. Wir als Presseakkreditierte, wir hatten jetzt nicht wie bei einem normalen Festival die Chance, wirklich alle oder sagen wir so viele wie eben möglich Filme zu sehen, sondern uns wurde ein Kartenkontingent von 25 Filmen zur Verfügung gestellt. Und da musste man im Vorhinein auswählen, was natürlich wie bei allen Festivals immer sehr schwierig ist. Man weiß kaum etwas, man kann sich ja Namen orientieren und so weiter, der ProduzentInnen, der RegisseurInnen, der SchauspielerInnen. Aber es ist natürlich dadurch nochmal erschwert, dass wir wirklich vielleicht auch digital unterwegs sind, nicht noch spontan mal einen Film hinzufügen können, sondern wir müssen das im Vorhinein klären und dann gibt es auch keine Möglichkeit, nochmal etwas am Plan zu ändern oder so. Also in der Hinsicht ist es auch nicht so flexibel gewesen, wie man sich das vom realen Event vorstellt.
Das war bei Berlinale Digital auch anders, ne? Da wart ihr auch flexibler unterwegs.
Genau, ja. Da konnte man jeden Tag seine persönlichen Entscheidungen treffen und auch ganz spontan. Da gab es einfach die Filme, die online gestellt wurden und dann konnte man die abarbeiten.
Wie habt ihr denn das so organisiert eigentlich? Also wie habt ihr da, du hast es ja gerade schon gesagt, so ein bisschen an Namen orientiert, aber wie habt ihr denn gesagt, so okay, das sind jetzt meine 25 Filme und vor allen Dingen, das ist glaube ich auch für unsere Zuhörerinnen sehr spannend, wie habt ihr denn eure Woche auch organisiert? Weil ich meine, selbst wenn man dann zu Hause ist und vielleicht Fahrzeiten spart, sind es trotzdem 25 Filme, die man irgendwie unterbaut, plus auch noch was dazu schreiben. Jakob, magst du mal anfangen?
Bei mir war das so ein bisschen der Fall, dass genau während des Festivals ist war Zeit für das neue Semester. Und vorher waren noch Ferien und dann konnte ich halt am Tag so viel schauen, wie ich nur konnte. Da habe ich an einem Tag 6 Filme oder so geschaut und habe dann den ganzen Vormittag dazu mir irgendwie was ausgedacht, was ich dazu schreiben könnte, welcher Film irgendwie sich eignen würde, darüber eine Kritik zu veröffentlichen. Patrick, wie war es bei dir?
Jakob und ich hatten hauptsächlich uns auch gegenseitig als Ratgeber bei der Filmauswahl. Ich kann mich erinnern, am Ende hatte ich noch 2 Slots übrig und dann habe ich nochmal Jakob kontaktiert und gefragt, was denkst du, was könnte sich noch lohnen, weil das ist ja dann wirklich eine folgenschwere Entscheidung, mit der man dann leben muss während des Festivals. Ja, ansonsten ging es mir ähnlich wie Jakob. Ich hatte dann auch gewisse universitäre Verpflichtungen, was bedeutet, dass ich die ganzen Filme, also die meisten Filme schon sehr früh ans Festival gesetzt habe und dann auch täglich mindestens 4 Filme gesehen habe, damit ich die, auch wenn es sehr katalogisierend klingt vielleicht oder sehr systematisch, aber ich habe die dann wirklich abgearbeitet, damit ich schon denke, am 26. Januar war ich fertig. Wir nehmen heute am 29. auf. Das heißt, das Festival läuft gerade noch, während wir sprechen. Aber diese 25 Filme hatte ich dann eben schon beendet.
Ja, ist ja nicht auf jeden Fall ein Filmmarathon.
Genau.
Ja, es war ein Marathon, man kann es so sehen. 25 Filme sind jetzt, ich habe auf Festivals schon weitaus mehr geschaut, also auf dem Filmfest Hamburg damals 2019, aber auch auf der Berlinale 2020, wo wir irgendwie an die 90 Filme oder so gesehen haben. Deswegen aber 24 auch so eine Woche kondensiert waren halt schon, ja, es war eine Erfahrung, es war eine Erfahrung.
Ja, und vielleicht sollte ich zum organisatorischen Ablauf noch anmerken, dass es da eine Aufteilung gab zwischen Erst-Screenings und Zweit-Screenings. Die Erst-Screenings, die waren immer live. Das bedeutet, man muss den Film wirklich dann innerhalb von, ich denke, 3 Stunden starten. Und dann hat man ein Zeitfenster von 5 Stunden, um den Film zu beenden. Wenn man ganz zu Beginn dabei ist, dann ist man wirklich live, was bedeutet, dass man dann auch am Q&A am anschließenden teilnehmen kann.
Oh, okay.
Bei den Zweitscreenings, da war das ein bisschen angenehmer, weil dann hatte man 3 Tage Zeit. Also ich denke, das waren 72 Stunden, um den Film zu beenden. Das war dann schon ein bisschen angenehmer.
Was ja auch irgendwie eine interessante Form war, das so aufzuteilen. So, man hat so 10 Weltpremieren, wo einfach jeder gleichzeitig auf der Welt den Film schaut.
Mhm.
Und dann gibt's am Ende so eine Skype-Diskussion. Es war schon sehr lustig, dann so zu sehen, was Leute für Dakota, wie Dakota Johnson oder Jesse Eisenberg oder Emma Stone, ja, was die so für Fenster haben oder was so, wo die ihre Computer hinstellen und alles. Ja, irgendwie interessant, so dieses, wenn man ein Q&A auf diesen kompletten Online-Bereich verschiebt, was das für eine komplette andere Atmosphäre ist, so in diesem Zoom-Talk, Zoom-Call-Szenario halt.
Aber das, ja, das stimmt, und ich wünschte, ich hätte mich da vorher noch ein bisschen besser eingelesen, weil wir das vielleicht zu zweit noch besser hätten organisieren können, vielleicht noch ein paar mehr Filme zu sehen, indem wir unsere gegenseitigen Accounts austauschen. Und also durch diese Möglichkeit konnte ich dann noch einen zusätzlichen Film sehen, den ich ursprünglich nicht in meinem Plan hatte. Dank Jakob. Also das war ganz toll, aber das ist natürlich schon schade, dass das Festival da diese Limitation einen so aufgibt.
Das ist auch ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Das ist auch so willkürlich, 25 Filme.
Naja. Ja.
Aber das ist ein gutes Stichwort, was ihr gesagt hattet mit den Zoom und wie es zu Hause aussieht, weil das würde, glaube ich, auch interessieren. Wie ist denn euer Heimkino eigentlich die Woche gewesen? Wie sieht's denn da aus? Wo guckt ihr denn oder wo habt ihr drauf geguckt? Und vor allen Dingen, wie habt ihr denn das auch mit Essen organisiert etc.? Genau.
Essen gibt's hier bei mir aus der Kantine. Also da holen wir jeden Abend um 5 was. Da ist jetzt, ab und zu habe ich mir vielleicht eine Tüte Chips oder so mit reingenommen. Aber das war's dann auch. Nein, ich hatte zwei Screening-Räume. Ich hatte einmal das Wohnzimmer hier bei mir im Dorm. Also das wären so, ich wohne mit 4 anderen Leuten zusammen.
Mhm.
Da hatte ich einmal das Wohnzimmer und ich konnte mir für ein paar Abende, gerade als noch Ferien waren, konnte ich mir das Auditorium meiner Uni mieten.
Ah.
Und konnte da ein paar Filme schauen.
Das ist eine Sache, auf die bin ich natürlich sehr, sehr neidisch. Ich hatte das hier eine ganze Nummer kleiner. Ich war aber auch im Glück, weil in dem Gebäude, in dem ich gerade wohne, bei einer Freundin, da gibt es unten einen Keller und da stellen Leute manchmal ihre alten technischen Geräte unten ab. Und man mag es nicht glauben, aber da war ein vollkommen funktionierender, ich denke, 55 Zoll Screen, den ich dann nach oben genommen habe. Und das hat mein Festival schon nochmal aufgeheitert. Und ja, was soll ich sagen? Ich war dann in einem kleinen Raum hier im Schlafzimmer und habe das schön abgedunkelt, damit ich die Kinoatmosphäre so ein bisschen simulieren kann. Es wird natürlich nie das Gleiche sein, auch weil man so doch noch eine ganz andere Disziplin an den Tag legen muss gegenüber dem Kino, wo man ja auch durch die Präsenz der anderen KinogängerInnen immer gezwungen ist, eine gewisse Sozialität zu wahren. Das ist natürlich im privaten Raum anders, wenn da irgendwie noch das Handy immer in Reichweite liegt oder so.
Ja, ich habe auch immer jedes Mal das Handy in einen anderen Raum gelegt oder so.
Ja, besser ist
ja. Aber das wollte ich an der Stelle auch anmerken, auch wenn ich einen Großteil der Filme in einem Auditorium schauen konnte, war natürlich die Soundqualität und so überhaupt nicht mit Kino vergleichbar und so. Also das wird man niemals simulieren können in der Art.
Mhm.
Also nicht in dieser Form, meine ich.
Wie war denn das mit den Sicherheitsvorkehrungen eigentlich? Weil die Gefahr besteht natürlich, dass wenn Filme so weltweit gestreamt werden können von Menschen, dass die natürlich auch irgendwo landen wahrscheinlich.
Ja, das war sehr lustig, dass man jedes Mal diesen Copyright-Disclaimer vor dem Film hat. So, mit Filmen wird bestraft und dann steht da irgendwas von einem, was war das, so ein Sensor oder irgendein Wasserzeichen, was in den Filmen drin ist, dass sie verfolgt werden können, wenn sie jemand vervielfältigt oder runterlädt. Was lustig ist, einer der Filme Fresh, den wir gesehen haben, und der jetzt schon im März verfügbar wird über Hulu, sind schon jetzt Szenen von dem auf YouTube aufgetaucht. Also irgendjemand hat den schon. Ja, deswegen, man hat so das Gefühl, wenn man dann so einen Disclaimer sieht, daheim hat man so diesen Spruch von, wer war es, Denethor aus Herr der Ringe oder wie heißt der, der sagt, you have no power here. So in dem Sinne.
Und es gab zusätzlich noch alle 30 Sekunden oder so vielleicht diese Einblendung des Namens mit der personalisierten ID-Nummer. Das bedeutet, wenn man das dann irgendwie recorded hätte und das hochgeladen hätte, dann wäre das ja auch aufgetaucht. Mhm. Ich bin sicher, es gibt SpezialistInnen, die das umgehen können, aber darüber wollen wir uns ja jetzt keine Sorgen machen.
Ich finde das immer sehr persönlich sehr nervig bei Screenern, wenn ich die bekomme und da flitzt immer so ein Ding durch das Bild.
Ja.
Aber zumindest die Qualität war aber gut, oder? Weil das hat man nämlich auch manchmal, dass dann die Qualität nicht stimmt, aber das war alles in HD zumindest, ne?
Qualität war gut.
Okay.
Offiziell laut Stream waren das ist das 540p? Also eigentlich laut Stream war das nur SD, aber es sah teilweise schon besser aus. Aber es sah auch nie herausragend aus, muss ich sagen.
Ah ja, okay. Ja, dann ist das wahrscheinlich ähnlich wie bei den Oscar-Screenern. Die sind ja auch relativ, ich glaube auch in der halben HD-Qualität, aber trotzdem irgendwie hast du das Gefühl, die sind, also wenn man das zumindest so liest, trotzdem immer so, dass die Leute dann zu Hause auch ein gutes Kinogefühl einfach haben können. Dann.
Genau, würde ich das beschreiben, ja.
Ja, haben die wahrscheinlich die ähnliche Technologie dann genutzt. Und unsichtbares Wasserzeichen, das würde mich interessieren.
Ja, mich auch. Und wie das dann wirklich getrackt werden kann, wie das also eingecodet ist. Also ich, naja, gut.
Das werden wir hier nicht klären können, glaube ich.
Gut, ja, danke euch schon mal. Das ist auf jeden Fall immer spannend, wie ihr so Festivals erlebt und wie ihr euch das so organisiert und vor allem, wie auch rundherum die Organisation ist. Jetzt kommen wir aber mal zum Kerngeschäft. Ihr habt schon gesagt, ihr habt so rund 25 Filme schauen können und daraus ergibt sich natürlich auch für euch einmal eine Flop-3-Liste. Wir haben es jetzt einfach mal willkürlich auf 3 festgelegt und eine Top-3-Filmliste. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit den miesen Sachen an. Das heißt, wir machen erstmal eure Flops, die ihr so hattet unter diesem Film. Und wer will denn anfangen? Jakob oder willst du, Patrick?
Patrick, fang du doch an.
Okay.
Fanden wir richtig schlecht.
Genau.
Das fanden wir richtig schlecht.
Ja, es ist natürlich auch im Sinne eines Films eine schöne Dramaturgie, wenn man mit dem Schlechten beginnen kann, damit man mit dem Höhepunkt endet. Ich würde da zum einen nennen Honk for Jesus, Save Your Soul von Adama Ebo. Das ist eine Mockumentary und eine Satire basierend auf ihrem Kurzfilm. Es geht da um eine Kirche im Süden der USA. Und das Problem ist ein bisschen, das hauptsächliche Problem an dem Film ist einfach, dass er nicht witzig ist. Und ich habe mich wirklich über die komplette Laufzeit gefragt, warum tue ich mir das an? Der Impetus dahinter, der Gedanke dahinter war durchaus vielversprechend. Es war so eine Dekonstruktion der Kirchenverherrlichung, dass es da einen Pastor gibt, es geht um eine schwarze Kirche, um eine schwarze Baptist Church und der Gedanke, dass es da so eine Kultfigur gibt und wie die Kirche so im 21. Jahrhundert zum Marketingobjekt wird, war durchaus interessant, aber das Problem war wirklich hauptsächlich, dass der Film nicht witzig war. Ich hatte immer das Gefühl, das Timing stimmt hier nicht. Man rennt den Witzen irgendwie immer hinterher und man möchte das irgendwie noch mit Plakaten oder so einem verdeutlichen. Hier ist der Witz, hier ist der Witz. Aber es kam nie auch nur ein Grinsen über mein Gesicht und das war ein bisschen schade.
Okay. Wollen wir uns abwechseln, Jakob, dass du den nächsten machst?
Ja, kann ich machen. Mhm. Also erstmal, ich habe Patricks Film leider nicht gesehen. Welchen Film ich dieses Festival besonders schlecht und enttäuschend fand, war Sharpstick von Dina Dunham. In ihrem ersten Film seit 10 Jahren könnte man ja meinen, dass sie so ein bisschen was dazugelernt hätte in all den Jahren, seit sie den Erfolg mit Girls hatte und so und seit Tiny Furniture rauskam. Welche übrigens der und fast alle ihre Filme werden ja auch vom Criterion Channel vertrieben und so. Aber mit ihrem neuen Film ist sie wirklich ziemlich baden gegangen. Ihr Film handelt von der 26-jährigen Sarah Jo, die ihr sehr verspätetes, ja, sexuelles Erwachen hat. Also sie fängt an, mit ihrem Arbeitgeber zu schlafen. Sie ist Babysitterin und so. Und gleichzeitig ist sie unglücklich daheim in ihrem sehr, sehr, in einem Heim, das so sehr abseits von Los Angeles in Kalifornien liegt, mit ihrer sehr überzeichnet inszenierten Schwester, die eine Influencerin ist, und ihrer so leicht Hippie angelehnten Mutter, gespielt von Jennifer Jason Leigh, leider komplett verschenkt in diesem Film. Und der Film fühlt sich an, als ob er so versucht, besonders ehrlich zu sein, aber er ist in seiner Tonalität ist er so missraten und bietet Witze, die so die wahrscheinlich noch in den letzten Judd Apatow-Komödien irgendwie noch, ja, kreativer inszeniert wurden und auch nichts in ihrer, und auch der Film ist versucht gleichzeitig naiv, aufklärend, aber auch bevormundend zu sein. Ja, Dunham versteht irgendwie nicht so das Spiel mit Groteske und mit Überzeichnungen. Sie landet immer so dazwischen und dann fühlt es sich so uncanny bei ihr an. Und nichts davon fühlt sich dann am Ende, kommt authentisch rüber. Alles wird zu so einem Zirkusgehabe runtergedummt. Also ich fand diesen Film sehr enttäuschend und in seinen 86 Minuten auch keine davon wirklich unterhaltsam.
Okay, zumindest ging er nicht 3 Stunden. Okay, Patrick, dein nächster.
Ja, da kann ich mich vielleicht gleich anschließen. Das war mein zweiter Film auf der Liste. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich die Tonalität auch deshalb daneben fand, was Jakob schon angemerkt hat, weil das total inkonsistent war. Wir haben einerseits so eine Art Mauerblümchen, die zu spät oder nicht zu spät, aber spät im Leben ihre Sexualität entdeckt und dann eine gewisse Neugier empfindet, aber gleichzeitig in einer Familie aufwächst, in der Sexualität überhaupt nicht tabuisiert ist und man fragt sich die ganze Zeit, wenn sie in irgendwelche Situationen kommt, in denen sie naiv agiert, woher das eigentlich kommt. Also das hat alles nicht wirklich zueinander gepasst. Und auch diese Sexszenen in diesem Film fühlen sich wirklich so an, als hätten die Macher dahinter niemals selbst Sex in ihrem Leben gehabt. Also es wirkte total albern.
Oh je.
Es wirkte wirklich fernab jeder Realität. Deshalb, ja, es war total ärgerlich, vor allem, weil ich mich wirklich als Dunham-Fan der frühen Stunde outen würde. Aber hier, das ist wirklich 3 Schritte zurück von dem, was sie in Tiny Furniture und den Girls gemacht hat.
Okay. Jakob, dann dein nächster.
Mein nächster. Also es sei vielleicht noch angemerkt, jetzt so gerade von den Filmen, die mich besonders enttäuscht haben, war zum Beispiel You Won't Be Alone, ein Film von Goran Stolevski. Es ist ein Horrorfilm oder mehr oder weniger eine Art Hexenhorrorfilm in dem Sinne. Es erzählt von einer Geschichte, irgendwo im 19. Jahrhundert in Mazedonien war es, von einer Hexe, die geboren wird und sich in ihrem Lebenslauf immer neue Gestalt annimmt, indem sie Stücke aus der Haut von Leuten in sich aufnimmt. Das klingt alles unglaublich gut geschrieben, aber es ist leider so belanglos inszeniert. Und in einer Drögheit vor sich hin düdelnd. Und vor allem hier ist auch was, ein Trend ist mir hier aufgefallen, von jemand, der eindeutig mehr oder weniger versucht, aggressiv Terrence Malick zu sein. In der Hinsicht, wie Voice-Over eingesetzt wird. In der Hinsicht, wie die Kamera hier benutzt wird. Aber besonders in dem Soundtrack, weil dieser Film hat wirklich, ich habe nochmal nachgeschaut und die einzelnen Tracks angeschaut. Es ist wirklich, dieser Film hat fast den gesamten Soundtrack von The Tree of Life. Also der Film benutzt wirklich fast jedes Musikstück. Da ist Lacrimosa von Mozart ist drin, da ist die Moldau ist drin. Also es ist wirklich unglaublich, was man sich hier geleistet hat. Und so wirkt das Ganze wie so ein absolut missratener Melek-Fanfilm, in dem hochbesetzte SchauspielerInnen sind in diesem Film zu sehen. Noomi Rapace und Alice Englert. Aber jede einzelne davon ist verschenkt, weil alles so in so einer Mischung aus möchte gern Kunstfilm und Bauerntheater irgendwie vor sich hin dudelt.
Okay. Patrick, dein letzter.
Mein letzter Film ist Am I Okay? Von Chick Notaro und Stephanie Allen. Der die bezaubernde Dakota Johnson am Start hat, die ja auf diesem Festival zweimal vertreten war. Und dieser Film, der fühlt sich wirklich so an, als käme er irgendwie 20 Jahre zu spät. Es geht um eine späte Coming-of-Age-Geschichte. Es geht um eine junge Frau, die ihre Sexualität entdeckt, die feststellt, dass sie sich nicht für Männer interessiert, sondern dass sie sich für Frauen interessiert. Und es wirkt einfach so, dass diese Person allesamt keine Probleme haben in ihrem Leben. Sie werden immer wieder an ihrem Arbeitsplatz dargestellt, aber eigentlich arbeiten sie nie wirklich. Und es ist alles so furchtbar seicht. Es ist alles so ein feines Wohlfühlkino, was man sich wirklich nur erlauben kann, wenn man irgendwie fernab jedweder sozialer Realitäten leben kann und Filme produzieren kann. Also das war wirklich ein furchtbar ärgerlicher Film für mich.
Ich wollte zudem vielleicht noch sagen, dass ich finde zwar nicht, dass die beiden Hauptdarstellerinnen Dakota Johnson und Soyona Mizuno, dass sie gut zusammenspielen, aber ich finde trotzdem, dass man bei beiden zumindest so die Motivation merkt, dass sie sich was unter ihren Figuren vorgestellt haben. Also das ist ganz nett, den beiden zuzuschauen. Aber daneben muss ich auch sagen, dass ich diesen Film absolut missraten und absolut langweilig und uninteressant fand. Der Film verfehlt sein Thema komplett in dem Sinne, dass er ein spätes Coming-out ja überhaupt nicht direkt thematisiert.
Okay. Dann darfst du noch einmal, Jakob.
Ich habe noch einen.
Genau.
Okay, dann sage ich vielleicht noch, dass ich den Jesse Eisenberg-Film When You Finish Saving the World, der unser beider erster Film ja auch war, dass ich den wirklich absolut enttäuschend fand. Der Film hat so ganz schöne Ansprüche und Motivation und so. Und gerade bei Julianne Moore macht man auch als Hauptdarstellerin ja nichts falsch. Und die Darsteller, an denen liegt es nicht und so. Und die Optik des Films ist wunderschön. Also der ist ja auf 16 mm gedreht. Das passt auch irgendwie alles relativ gut in das Setting. Spielt, um ganz kurz auf die Story einzugehen, es geht um so eine Mutter-Sohn-Geschichte. Und beide versuchen so auf ihre Art die Welt zu retten. Und bei dem Sohn, gespielt von Finn Wolfhard, sieht das dann so aus, dass er sich jeden Abend mit seiner Gitarre vor ins Twitch-Stream oder was das war setzt und Songs davon spielt, dass man die Welt verändern soll und dass wir alle gute Menschen sein sollen. Und bei der Mutter von Julian, also von Julian Moore gespielten Mutter, ist es halt so, dass sie in so einem Shelter für die Opfer von häuslicher Gewalt und so häuslicher Gewalt untergebracht, dass sie einen davon betreibt. Das Problem ist leider, dass dieser Film so relativ unbeholfen inszeniert ist und sich so selbst seiner eigenen Albernheit irgendwie auch gar nicht bewusst ist. Es ist schon so ein Film, der so sehr auf dieses White Guilt oder auf dieses White Privilege anspielt, von halt Leuten, die keine Ahnung von den Problemen haben, die um sie herum herrschen, dann aber gleichzeitig versuchen, das Beste draus zu machen. Aber nichts davon fühlt sich so besonders ehrlich an. Und es sind keine neuen Erkenntnisse, die der Film liefert. Und die Figurenzeichnung ist so schablonhaft, dass es leider uninteressant ist. Ich fand diesen Film wirklich sehr ärgerlich. Und ich hoffe, dass Jesse Eisenberg, wenn er weiterhin Filme macht, dass er da zu was Besserem greift demnächst.
Ja, danke euch beiden. Das klingt alles nach nicht so toll. Danke für die Einschätzung. Aber dann kommen wir doch mal zu den Film-Highlights, also tatsächlich Filme, die euch begeistert haben, die ihr auch unbedingt weiterempfehlen wollt. Und wer will dann anfangen? Patrick wieder oder willst du Jakob diesmal anfangen?
Ich würde Patrick den Vortritt überlassen.
Okay, dann darfst du wieder anfangen.
Okay, sehr gern. Den ersten, den ich hier nennen möchte, ist Ricky D'Ambrose's The Cathedral. Der hatte seine Premiere schon bei der Biennale im letzten Jahr. Und das ist so im Stile der Autofiktion, die dir in den letzten Jahren sehr präsent war im Kino, durch Filme wie The Souvenir Part 1 und 2 zum Beispiel. Da geht es um eine Familie in New York, die aber italienische Wurzeln hat und die wir über zwei Dekaden dabei verfolgen, wie sie so langsam auseinanderdriftet. Und der Halt oder der Anker, den der Filmemacher hier hat, ist die Figur, die seine eigene Person eigentlich repräsentiert hier. Es ist wirklich faszinierend. Es ist so eine Art Boyhood ohne Narration, ohne typische Narration. Also dieser Film ist sehr skelettartig eigentlich komponiert. Es gibt immer mal wieder Szenen, die aufeinander folgen, ohne dass es hier glatte Überleitungen gibt. Es gibt wie so Glitches in der Matrix, in der die Erinnerungen, die später auf eine Szene rekurriert, die am Anfang erwähnt wurde, auf einmal ein bisschen anders aussieht. Also wir haben diese Idee, dass Erinnerungen immer fehlerhaft sind und dass vielleicht in der Erinnerung auch so eine Utopie liegt, die aber niemals ganz verwirklicht werden kann. Wir haben ja auch so im Hintergrund diese großen und kleinen politischen Ereignisse in den USA. Wir haben so etwas wie den Katrina in New Orleans. Wir haben immer wieder den Fernseher, dass so das Medium scheint, das irgendwie versucht, Leute zu verbinden. Und vor allem aber ist dieser Film auch auf eine ganz eigene Art melancholisch, aber ohne sich dem vollends hinzugeben. Also es ist gleichzeitig melancholisch und zurückgenommen, zurückgehalten. Und es ist eine ganz spezielle Mischung, die ich da entdeckt habe. Und der Film hat mir wirklich vielleicht auch aus persönlichem Bezug, den ich da gesehen habe, weil ich auch solche Entwicklungen in meiner Familie gesehen habe, hatte ich da einen ganz besonderen Zugang zu. Und der hat mir sehr gut gefallen.
Ich wollte zu dem Film noch sagen, ich habe ihn auch gesehen und fand ihn auch sehr gut. Mich hat der so ein bisschen an die Filme von Rick Alverson erinnert, der ja Entertainment gemacht hat und auch The Mountain, in der Art, wie karg dieser Film auch wirkt. Ich finde, aber gleichzeitig ist dieser Film halt viel, viel immersiver in der Art, wie er so auf wirklich Narration und so verzichtet und auch so eine Figureninsicht nicht nur halt komplett negiert, sich diesen verweigert. Ich fand diesen Film ganz beachtlich und aber auch wirklich in seiner Art und wie er sich präsentiert und so auch relativ schwere Kost.
Mhm. Okay, dann darfst du jetzt mit deinem Top-Film.
Ich möchte als erstes nehmen, mein drittliebster Film dieses Festivals war After Yang von Kogonada. Der Film hatte schon in Cannes seine Weltpremiere letztes Jahr und jetzt taucht er hier zum ersten Mal seitdem wieder auf. Es handelt von Colin Farrell als Jake, dessen Roboter oder mehr oder weniger für seine Familie ist er eher wie ein Sohn oder ein Familienteil. Sein Roboter Yang hat eine Systemstörung und funktioniert plötzlich nicht mehr. Er versucht, ihn zu reparieren. Und ja, dieses androidenhafte Wesen war halt für die Familie was ganz Besonderes. Und der Film erforscht durch diese Art den Übergang zwischen Mensch und Maschine. Und letztendlich aber wird es zu einem Film über Erinnerungen, wenn Jake dann irgendwann anfängt, die Erinnerungen, die Yang an seine früheren Familien hatte, abzuspielen. Dadurch rekontextualisiert der Film seine eigenen Bilder. Er spielt mit Wahrnehmung und er macht das alles auf so eine fast ambienthafte Schönheit. Also es ist ein Film, der so in seiner Atmosphäre eine ganz ruhige, stillstehende Zukunft offenbart, in der alles voller Bäumen ist, in der an den Wänden man fast das Gefühl hat, dass Wurzeln sich an den Wänden von den Häusern sich emporwachsen. Aber gleichzeitig ist es natürlich alles technisch meditiert und alles technisch versiert. Ich fand diesen Film wunderschön. Er erreicht nicht immer ganz die philosophischen Tiefen, nach denen er zielt. Aber er ist auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen.
Okay. Ja, das klingt tatsächlich spannend und nach einem Film für mich, den werde ich mir auf jeden Fall selbst vormerken.
Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, ich fand ihn, er kommt nicht ganz an Kogonadas Columbus ran. Der war viel, der wirkte, dieser Film hier wirkt relativ methodisch in seiner Inszenierung. Columbus jedoch ist ein rein meditativer Film. Diese Stärke erreicht der Film nicht ganz.
Und die Kritik dazu könnt ihr auf Movie Break nachlesen. Über den hatte ich im Rahmen des Cannes Filmfestivals gesprochen.
Okay, Patrick, dann darfst du den nächsten.
Ich würde jetzt Riley Stearns Duel erwähnen. Da sind wir auch wieder in einer Art Science-Fiction, einer ganz skurrilen. Also Riley Stearns, den kennen bestimmt viele aus The Art of Self-Defense damals mit Jesse Eisenberg. Den hatte ich damals auch bei der Weltpremiere beim South by Southwest gesehen. Und dieses Mal haben wir hier Aaron Paul und Karen Gillan in den Hauptrollen. Und es geht um Sarah, also gespielt von Karen Gillan, der diagnostiziert wird, dass sie nicht mehr lang zu leben haben wird. Und sie macht sich jetzt Gedanken darüber, wie sie das den Leuten in ihrem persönlichen Umfeld irgendwie ein bisschen erleichtern kann, diesen Übergang. Und sie entscheidet sich angesichts eines TV-Werbespots, der sehr 90er-Jahre-Charme hat, der sehr, sehr, sehr witzig und sehr, sehr, sehr skurril daherkommt, entscheidet sich dazu, einen Klon von sich selbst in Bestellung, in Auftrag zu geben. Und wenn ich das jetzt so beschreibe, dann klingt es vielleicht eher so wie eine Art Drama, wie etwas sehr Kontemplatives, aber so kommt der Film überhaupt nicht daher. Er nimmt diese Dystopie wirklich voll auf in der Hinsicht, dass er Sarah als total isolierte Figur zeigt, die schon bald feststellen muss, dass ihre Familie viel, viel mehr Gefallen an ihrem Klon findet als an ihr selbst. Und dann kommt aber der Punkt, der entscheidende Punkt, der alles ins Wanken bringt. Diese Diagnose, die ihr gestellt wurde, die ist inzwischen obsolet. Also sie wird gar nicht sterben. Und jetzt ist natürlich das Problem, jetzt gibt es zwei Existenzen, die in ihrem Namen eigentlich leben. Und die legale Antwort darauf ist, dass ihr Klon das Recht hat, eine eigene Existenz einzufordern. Und nun müssen sich beide auf ein Duell um Leben und Tod vorbereiten. Deshalb haben wir da auch dieses Wortspiel im Titel mit Duel und Duell. Und es ist wirklich, der Film ist total verrückt. Er kommt mit ganz trockenem Humor daher. Er schafft so eine ganz eigene Welt, die irgendwie niemals so ganz stabil scheint. Also man ist sich nicht sicher, ist man jetzt in der Zukunft oder ist man in der Gegenwart oder ist man in der Vergangenheit? Das Mobiliar passt eigentlich nicht so richtig und die Autos, in denen die Leute fahren, das passt nicht so richtig in unsere Zeit. Aber dann gibt es diese wissenschaftlichen Entwicklungen, die unserer Zeit klar voraus sind. Und das ist alles total fragil und es ist alles jederzeit in der Lage, Tonalität zu verändern. Und der Film ist wirklich sehr interessant. Ich muss aber dazu sagen, dass immer mal wieder so etwas aufblitzt, so ein Gedanke, in dem man denkt, oh, jetzt könnte es wirklich noch in die Tiefe gehen, jetzt könnte noch mal so ein ganz neuer Diskurs gestartet werden. Und zu den Höhen kann sich der Film dann doch nicht so ganz aufbringen. Aber als schwarze Komödie ist der durchaus zu empfehlen. Und ja, das würde ich jedem nahelegen, der sich da angesprochen fühlt.
Okay. Ja, interessant auch die Geschichte, weil gerade solche Themen sind des Öfteren in den letzten Jahren aufgekommen. Beispielsweise ja, mit dem Swansong auf Apple, ne? Da ging es ja auch in so eine ähnliche Geschichte mit dem Klon als Nachlass. Finde ich spannend, ja.
Ja, und ich wollte vielleicht noch erwähnen, in dem Film, den ich gerade eben genannt habe, After Young, spielt das Thema auch eine Rolle. Ah. Also es ist noch ein Thema, das ich finde auch der Film jetzt dual in der Hinsicht, ist, dass der auch dadurch definitiv philosophische Fragen stellt. Und ich finde, das, was du am Ende erwähnst, dass der Film es nicht schafft, so einen ganz neuen Diskurs zu starten. Ja, der Film bleibt so ein bisschen bei sich in seinem Szenario. Aber ich finde, das Ende des Filmes, über das wir nicht reden können, stellt schon oder begibt sich schon in interessante Sphären in der Hinsicht.
Ja.
Okay. Also, ich finde, naja, egal.
Nicht spoilern, bitte. Ja. Genau, Jakob, du bist dran.
Ich bin dran. Mein nächster Film ist der Film Something in the Dirt von Aaron Moorhead und Justin Benson, die ja schon relativ etablierte Regisseure sind. Also sie haben Spring gemacht und The Endless, so Fantasy-Filmfest-Filme, die in solchen Rahmen meist gezeigt werden. Ich kannte die anderen noch nicht, aber jetzt ihr neuer Film ist mehr so ein komplett reduziertes Zwei-Personen-Stück. So etwas, etwas Theaterhaften. Es geht um John und Levy. Beide werden gespielt von Moorhead und Benson. Und beide sind so mehr oder weniger Leute, die in ihrem Leben alles schief gemacht haben, also alles schief, bei denen alles schief gelaufen ist und die alles falsch gemacht haben und die permanent eigentlich nach einem Grund suchen, ihre eigene Existenz irgendwie zu begründen. Und sie beide treffen sich zufällig in Hollywood in einem Apartment, wo beide Seite an Seite schon seit längerer Zeit wohnen. Und sie stellen ein supernatürliches Ereignis fest. Ihr Aschenbecher fängt plötzlich an zu schweben. Sie beginnen dieses Ereignis sich genauer anzusehen, es weiter jeden Abend zu verfolgen. Und dabei startet so ein sehr merkwürdiger, sich zwischen Reddit-Forum und YouTube-Kommentaren abspielender Diskurs zur gegenwärtigen Kultur. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr aggressiver Corona-Film, um es in der Hinsicht auszudrücken. Es fühlt sich die ganze Zeit so an, als ob der Film während des Weltuntergangs stattfindet, da keine Welt außerhalb von dieser Diskussion in dem Hochhaus irgendwann existiert. Es gibt irgendwann, gibt es Mockumentary-esque Einspielungen, die uns erzählen, dass das, was wir sehen, vielleicht alles nur ein Reenactment ist und die andere Fragen nach der Realität dieser Geschichte irgendwie aufwerfen. Aber letztendlich ist die Ebene zwischen den beiden Männern interessanter, weil es mehr oder weniger die Conspiracy Theory, die in den letzten Jahren ja zu so einer Form der alltäglichen Welt, mit den Menschen mit der alltäglichen Welt umgehen geworden ist, auf so eine ganz fundamentale Einsamkeit runterbrechen und auch dem gegenwärtigen Momentum so ein schönes Äquivalent geben. Moorhead und Benson gehen beide voll in ihren Figuren auf. Und der Film ist irgendwann in seinen Diskussionen und in seinen Dialogen unglaublich anstrengend. Und ich muss sagen, dass ich ihn auch in dem, über was die Figuren reden, ihn auch komplett nicht von Anfang bis Ende wieder zurückverfolgen kann. Aber es ist trotzdem ein Film, der diskussionswürdig ist und der mich sehr fasziniert hat. Und ich würde sagen, für Leute, die vielleicht mit David Robert Mitchells großartigem Film Under the Silver Lake was anfangen konnten oder die auch vor kurzem Dasha Nekrasovas The Scary of 61st in seinem Verschwörungstheorie-Ansatz interessant fanden, kann ich diesen Film wirklich wärmstens ans Herz legen, sobald er rauskommt.
Okay, ja, danke dir. Patrick, du darfst mit deiner Top 1 quasi loslegen.
Mein tatsächlich liebster Film des Festivals war Second Chance von Ramin Barani. Und da hatte ich schon von Beginn auf drauf gehofft, dass der sich weit oben bei mir einreihen würde, einfach weil Barani von mir sehr geschätzt wird. Ich fand 99 Homes von ihm wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr anregend, gesprächsanregend. Und hier hat er sich wirklich einen Stoff genommen, der auch für eine reine Hollywood-Produktion herhalten hätte können. Aber er geht hier erstmalig ins Dokumentarische. Ein reiner Dokumentarfilm. Und es geht hauptsächlich um Richard Davis. Das ist der Erfinder der kugelsicheren Weste. Der hat erstmals Kevlar benutzt damals. Und das war so eine große Innovation, die dafür gesorgt hatten, dass man die früheren sehr schweren und sehr unmobilen Westen dauerhaft ersetzen könnte. Also das fing als ganz kleines Unternehmen an im Ort Central Lake und hat dann sogar dahin geführt, dass später Leute wie George W. Bush diese Westen trugen. Und Richard Davis, das ist, wie es für solche Stoffe nötig ist. Es ist wirklich eine sehr von Gegensätzen angetriebene Figur. Also er ist wirklich ein republikanischer Hardliner, so muss man das ausdrücken, ist aber gleichzeitig auch das, was man diesen Erfindergeist, was man den Entrepreneur, wie man das heutzutage sagt, der USA so ein bisschen abbildet. Also er findet die eigene Firma und baut das ganz schnell, ganz groß auf, stilisiert sich dann vielleicht so als Mäzen der Kommune und stellt dann irgendwann 80% der BewohnerInnen der Gemeinde an, im eigenen Betrieb. Und was aber in diesem Film alles zutage tritt, das ist eigentlich kaum zu glauben. Es ist kaum zu glauben, dass solche Stoffe existieren, dass gewisse legale Schritte gegen diesen Davis nicht unternommen wurden, weil wir immer mehr darüber erfahren, wie er sehr zwielichtige und gesetzeswidrige Unternehmen initiiert hat, die aber nicht immer vollends bewiesen werden können. Und das hatte dann zur Folge, dass er sich da irgendwie immer rauslavieren konnte. Aber irgendwann gab es dann diesen großen Bruch, das Unternehmen, das irgendwann mal für 50 Millionen Dollar wert war, das hatte dann diesen Skandal, den es letztlich nicht verkraften konnte, indem man mit einem neuen Material für die Weste experimentiert hat und die dann ausgeliefert hat. Aber dieses neue Material hatte nicht mehr diese alten Eigenschaften, waren nicht mehr wirklich kugelsicher. Und in der zweiten Hälfte des Films geht der Film immer mehr darauf ein, was diese Person, die so als große Galionsfigur vielleicht am Anfang daherkam, was die auch Leute tatsächlich gekostet hat, was das an Existenzen gekostet hat, was seine Entscheidungen in anderen Leben irgendwie ausgelöst hat. Und es ist wirklich ein durchweg faszinierender Film, wird niemals langweilig. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir da auch noch irgendwann eine viel fiktionalisierte Version sehen.
Klingt auch sehr gut, wird vorgemerkt.
Ganz kurz, Patrick, würdest du den so im Werk von dem Regisseur vergleichen? Was hast du sonst noch von ihm gesehen?
Ich hatte noch The White Tiger gesehen, also nur die drei, ehrlich gesagt. Und es ist natürlich jetzt schwer zu vergleichen, ne? Wir haben einen Dokumentarfilm und davor gab es nur fiktionale Filme. Deshalb tue ich mich jetzt schwer damit, da irgendwie das innerhalb seines Werkes zu ranken. Aber ich finde, er hat sich wirklich für seinen ersten Film, also absolutes Goldmaterial da rausgesucht. Und vielleicht, was ich da noch erwähnen sollte, was sehr interessant ist an dem Film, Richard Davis, und das verbindet vielleicht diesen Film auch so ein bisschen mit dem Kino noch, der war dann auch irgendwann vor allem so eine Marketingfigur, die ihre eigenen Filme produziert hat. Also der hat wirklich zig Filme produziert, die dann von Polizei gefeiert wurden und von irgendwelchen WaffenliebhaberInnen, und hat sich medienwirksam 192 Mal in den Bauch geschossen mit dieser Weste, um zu demonstrieren, dass sie eben kugelsicher ist. Also es ist wirklich faszinierend.
Konsequent. Aber
wie das jetzt innerhalb des Werkes bei Ranis zu bewerten ist, natürlich nicht.
Naja, war auch nur ein Gedanke.
Dann Jakob, deine Nummer 1.
Der beste Film, ich habe lange überlegt, welcher der beste war, aber ich glaube, der beste Film, den ich dieses Festivals gesehen habe, den ich auf dem Festival gesehen habe, war der Film Palm Trees and Power Lines, von das Regiedebüt von einer gewissen Jamie Deck. Er handelt von der 17-jährigen Leia, die eines Abends auf dem Nachhauseweg von einem Mann in einem Auto gefragt wird, ob er sie nach Hause bringen darf. Dieser Mann hatte sich Minuten vor ihr gegenüber als so leichter Kavalier erwiesen bei einer Auseinandersetzung in einem Restaurant. Und Leia willigt irgendwann ein und steigt zu dem Mann ein. Sie ist fasziniert von ihm, will mehr über ihn erfahren, und das Ganze schlägt sich auch irgendwann auf einer sexuellen Ebene, also spielt sich auch irgendwann auf einer sehr sexuellen Ebene auch ab. Es entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden, und wir als Publikum werden aber gleichzeitig mit permanenten roten Flaggen bombardiert, dass das alles nicht gut ausgehen wird. Also es ist ein Film über eine wirklich verstörende Machtdynamik, die sich zwischen, der sich jemand hingibt. Aber es ist auch vielmehr ein wirklich todtrauriger Film, auch über Einsamkeit und was, dass der Wunsch, geliebt oder verstanden von zu werden, was er einen Menschen treiben kann, in was für Situationen dieser Trieb und dieser Wunsch einen Menschen begeben kann. Leia wird ganz großartig gespielt von einer gewissen Lily McErnie, die ihren ersten Filmauftritt hier hat. Wirklich eine großartige Performance, und der Film ist wahnsinnig spezifisch und präzise inszeniert. Szenen, die wirklich mit Urängsten und Vorwissen spielen und die auch eine wirklich interessante Soundkulisse bei weitem auch vorweisen können. Das Einzige, was der Film so ein bisschen verhaut, ist, wie er das Umfeld von der Protagonistin Leia zeichnet. Die Art, wie ihre Freunde und ihre Familie dargestellt werden, hat so ein bisschen etwas von so einer typischen Fallstudie, die man oft über solche Geschichten erzählen würde oder in die man solche Geschichten oft bringen würde. Das hat so ein bisschen was davon. Aber darüber hinaus fand ich diesen Film wirklich ganz großartig und wünsche ihm das Beste.
Ja, danke euch. Ich glaube, da gibt es genügend Futter. Das Problem für uns Normalsterbliche ist natürlich, die kommen alle erst noch. Deswegen purer Neid. Und wenn ihr jetzt dann so ein paar Sachen gehabt habt als Zuhörerinnen und Zuhörer, wo gesagt habt, das könnte ein Film für mich sein, dann haltet die Augen offen. Die werden meistens dann irgendwie entweder im Laufe dieses Jahres oder spätestens nächstes Jahr irgendwie entweder im Kino, aber wahrscheinlich eher irgendwo mal im Heimkino zu finden sein. Deswegen Augen auf.
Ja, und für Berlinale BesucherInnen gibt es auch den einen oder anderen Film, der dann von Sundance so herüberschwappt, falls die Berlinale stattfindet. Ich finde, da sollte man ja immer noch ein kurzes Fragezeichen hintersetzen, aber sie halten offenbar konsequent daran fest.
Bisher gibt es nichts anderes.
Ist nichts mehr genau. Sicher.
Und,
inzwischen ist nichts mehr sicher.
Genau, und unsere Autorin Lida ist auch schon fleißig dabei, Filme vorzubereiten für die Berlinale. Also mal gucken.
Ja, es ist interessant. Es läuft ja jetzt ein bisschen was von dem, was wir gesehen haben auf der Berlinale. Ja. Also zum Beispiel der sehr schöne Film aus der World Competition, Tjöt, läuft in der Generation-Sektion und Call Jane läuft im Wettbewerb, ja.
Gut. Genau. Dann machen wir das Ganze nochmal rund, weil wir hatten ja vorhin schon über einen Skandal gesprochen und das wolltet ihr gerne nochmal aufgreifen. Deswegen einfach mal so die Kategorie nach den Flop- und nach den Top-Filmen. Was gab es denn sonst noch so rund um das Sundance Film Festival? Und da als erstes natürlich die Frage, was für Skandale und was wurde denn so berichtet und was war berichtenswert vielleicht?
Patrick, du hast das Thema am Anfang angesprochen und ich glaube, du hast auch so einen direkteren Bezug dazu als ich. Deswegen vielleicht willst du anfangen.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob das Festival jetzt für so viele Skandale taugt, aber das ist eben schon ein Skandal, der aber nicht skandalisiert wurde. Das ist wirklich, also ich kenne auch Leute, die sich so ein Festival-Tickets, das beinhaltet dann 10 Tickets, also 10 Screenings vor Ort in Park City und eben noch irgendwelche Veranstaltungsmöglichkeiten und so weiter, Veranstaltungsteilnahmen, die dieses Ticket eben inkludiert, dieses Paket für $750. Und das wurde eben dann nicht zurückerstattet, als das Festival online ging. Die Hotelübernachtungen, die gebucht wurden, wurden nicht zurückerstattet. Und das finde ich für ein Festival einer solchen Größe wirklich beschämend. Aber darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht, ob man über irgendwelche Skandale reden könnte. Hast du irgendetwas, Jakob?
Naja, also Skandal so ein bisschen in Anführungszeichen, aber das hier sollte ein Skandal sein in der Hinsicht. Also es ist wirklich schockierend, wie wenig Leute das auch interessiert hat in der Hinsicht, dass Leute hier Geld in etwas investiert haben, was sie jetzt in der Form nicht zurückbekommen werden. Auch wenn man sich die Preise ansieht, es wurden Leute, die für $750 waren, das Gesamtpakete bezahlt haben, also wirklich die Chance gehabt hätten, so viele Filme zu sehen, wie sie wollen, wurden mit gerade mal 10 Filmen abgefrühstückt. Also einfach 10
ja,
Filme.
Das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt Fake News. Ich glaube, das sind wirklich 10 Filme gewesen, aber eben noch zusätzliche Events und so weiter. Also da möchte ich jetzt einfach nichts Falsches aufnehmen. Ich glaube, das waren wirklich 10 Filme und dann eben noch irgendwelche Events und so.
Ach so.
Aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, ob man diese Veranstaltungen hat vor Ort, ob man diese Filme live vor Ort hat, weil man dann ja auch immer noch in Anwesenheit der RegisseurInnen ist und so weiter. Also ja, man wurde da nicht annähernd gleichwertig vergütet. Und wenn man sich überlegt, dass man jetzt diese Tickets wiederum, dass diese Tickets jetzt einen Wert von $200 hätten und man ursprünglich $750 bezahlt hat, dann muss man sich schon fragen, wie sie das überhaupt so über die Bühne bringen können. Und dann ist natürlich auch die Frage, bei so Outlets wie zum Beispiel IndieWire, die ja als Sponsor des Festivals fungieren, wie da relativ darüber hinweggeschwiegen wird. Und man solche Berichte dann, wenn man sie nicht auf erster Hand, wie ich sie erfahren habe, von Personen, die die Tickets gekauft haben, nur in den Lokalmedien oder auf Fox News hören kann. Und das ist jetzt natürlich ein Medium, das wir jetzt nicht unbedingt verfolgen. Deshalb finde ich schon sehr dreist, diese ganze Angelegenheit.
Vielleicht da kurz die Frage zu, vielleicht wisst ihr das ja, weil es konnten ja jetzt auch quasi ganz normal Tickets von weltweit gebucht werden, ne?
Genau.
War das denn limitiert? Weil da stellt sich mir die Frage, ob sie nicht so oder so mehr Einnahmen diesmal hatten, als wenn es in Präsenz stattgefunden hätte.
Ah ja, aber die sind limitiert. Also es gibt eine künstliche Verknappung der Tickets.
Ah ja, okay.
Und, na, immerhin. Um vielleicht diesen Festival-Charakter noch so ein bisschen beizubehalten, dass es etwas Exklusiveres ist.
Okay. Weil sonst wäre der Skandal, glaube ich, noch größer gewesen.
Genau. Aber generell der ganze finanzielle Aspekt und so, die Filme konnte man für $20 sehen. Mhm. Und das ist halt überhaupt kein Vergleich dann, wenn man so ein Paket für, wie war es, 750 oder so bezahlt. Naja, genau. Was auch immer. Ja, in der Hinsicht.
Okay. Dann vielleicht nochmal, das ist glaube ich auch ganz spannend, wie war denn so die Filmauswahl? Gab es denn dieses Jahr irgendwie einen Schwerpunkt, der von den Kuratorinnen ausgewählt wurde? Also so ein Leitmotiv?
Patrick, du hattest den Spruch der Jury, oder nee, der der Kuratorin von Sundance hattest du rausgesucht. Wie ging der nochmal?
Ah, genau, ich habe den jetzt gerade auch nicht mehr vor Augen, aber ich denke, es war etwas gegen das System. Mhm. Ja, also das war auch nicht ein Thema, das das Festival selbst gesetzt hat, sondern es wurde nach der Sichtung der, ich denke, 83 Filme, die das Festival am Ende hatte, was, wenn man sich mal ansieht, wie viele Filme auf der Berlinale laufen, gar nicht so viel ist. Mhm. Aber ja, dieses gegen das System, wir haben das wirklich in ein paar Filmen zu sehen. Also es gibt das zum Beispiel, was ganz eklatant war in drei Filmen dieses Thema, die Black Experience an einem US College. Also wir hatten das in Filmen wie Emergency, wir hatten das in Master, den ich auch wirklich ganz beachtenswert fand. Und wir hatten das in einem dritten Film, God's Country, genau, mit Thandiv Newton, die wir aus Westworld kennen. Mhm. Und die Filme haben alle davon erzählt, wie es Probleme gibt, dieser weit proklamierten Diversität an einem College wirklich gerecht zu werden, weil im Endeffekt dann doch immer wieder weiße ProfessorInnen, die Positionen bekommen, wie der Campus an so einem Elite-College oder an einer Elite-Universität eben hauptsächlich weiß daherkommt. Und wie, ich vergesse immer wieder das deutsche Wort dafür, aber wie alienating das ist, ja? Also wie
entfremdend.
Wie entfremdend das ist. Also wie isoliert man dann ist und wie auf einmal so etwas wie weiße College Boys, die irgendwie zu schwarzer Musik mitgrölen, wie auf einmal das so zu einem Horrorelement werden kann. Also dann, das war wirklich ein Element, das hat sich mehrfach wiedergefunden. Und was ich auch noch ganz interessant fand bei dem Festival, dass wir in zwei Filmen, nämlich dem bereits erwähnten The Cathedral und auch in God's Country, abermals, wie wir in diesen beiden Filmen die Schrecken des Hurricanes Katrinas nochmal in Rückblenden bekommen. Also die Vergangenheit ist nicht ganz weg, sie lebt in uns weiter und sie hat vielleicht auch bisweilen in uns Traumata ausgelöst, mit denen wir jetzt irgendwie zu kämpfen haben in der Gegenwart. Also ich fand, das war sehr gut und sehr stimmig, dass so etwas nicht verloren geht, weil das eben die Nation über Jahre und immer noch beschäftigt.
Das ist vielleicht auch ganz spannend bei Filmfestivals, die so viele Indie-Filme zeigen, weil die sind natürlich nicht frei von gesellschaftlicher Struktur. Also man entscheidet sich ja als Filmemacherin oder Filmemacher für ein bestimmtes Skript oder für ein Drehbuch oder hat so verschiedene Ideen anhand dessen, was man selbst auch an Erfahrung mitbekommen hat, beziehungsweise vielleicht auch gesellschaftlich gerade diskutiert wird. Deswegen ist das immer so ganz faszinierend, was dann so ein kleines Leitmotiv von so einem Festival dann sein könnte, weil man das, glaube ich, auch herrlich politisch und philosophisch analysieren kann.
Das ist definitiv ein Gedanke. Ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt, Patrick, hast du dem noch was hinzuzufügen erstmal?
Nee, ich würde nur sagen, man muss sich vielleicht auch manchmal aber dennoch von dem Gedanken verabschieden, dass es so ein großes Leitmotiv gibt, einfach aus der Hinsicht, weil man nun mal nur die Filme zeigen kann, die eingereicht werden. Mhm. Und da hat man ja überhaupt keine Kontrolle rüber. Aber also wenn jetzt ein großer Regisseur anklopft oder eine große Regisseurin, dann wird man den Film ja höchstwahrscheinlich nicht ablehnen, weil der thematisch nicht passt und so weiter. Aber es ist natürlich auf so einer intersubjektiven Ebene ist es dann interessant zu sehen, okay, was bringt die Filmkunst dieses Jahr hervor? Genau. Welche Themen sind interessant? Und da finden sich natürlich dann immer wieder Überschneidungen, die überhaupt nicht im Vorhinein geplant sind, die aber vielleicht etwas Größeres über uns als Gesellschaft aussagen.
Genau. Ja, klar. In der Hinsicht hätte ich vielleicht noch gesagt, dass ich das Motto Kampf gegen das System oder wie es war, nicht wirklich in den Filmen gesehen habe. Der erste Film, der mir dazu einfällt, wäre vielleicht Phyllis Nash's Call Jane. Ein sehr schön gefilmter Film über den Kampf um das Abtreibungsrecht. Aber auch ein unglaublich biederer Film, der in seiner Perspektive nie über seine privilegierte Sichtweise hinauskommt und das Ganze auch sehr, sehr antiquarisch verhandelt. Ich hätte als anderes Leitthema vielleicht vorgeschlagen, dass es wieder sehr um Identitätssuche geht. Mhm. Es ist sehr, sehr viel Coming-of-Age-Suche, aber auch wieder sehr viel Trauma-Aufarbeitung in den generellen Filmen hier zu sehen. Einen interessanten Aspekt, den ich dabei gesehen habe, dass es sehr, sehr oft in diesen Filmen darum geht, dass Menschen von sich dem anderen hingeben wollen oder einem anderen Blick sich irgendetwas unterwerfen wollen, selbst wenn es nur die eigenen Gefühle sind zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel gesehen in Watcher zum Beispiel, der ja von dieser Angst und gleichzeitig von dieser Neugier danach gesehen zu werden handelt, aber auch ja, in der Hinsicht fand ich das definitiv interessant. Aber ein anderes Thema, was mir auch noch aufgefallen ist, ist das Thema Wiedergeburt. Also das war zum Beispiel in diesem Resurrection mit Rebecca Hall und Andrew Simmons, ist das ein wirklich großes Motiv. Aber man kann darüber hier echt nicht reden, ohne diesen Film leider komplett kaputt zu spoilern.
Ein sehr verrückter Film.
Ja, aber in der Hinsicht, den würde ich jetzt mit sowas wie You Won't Be Alone, der ja auch von dieser Gestaltenwanderung, von einer Gestalt in die andere immer erzählt, aber auch Dual von Riley Stearns, der ja auch von so einer zumindest symbolischen Wiedergeburt durch den Kampf gegen sich selbst erzählt. Man bezwingt sich selbst und er baut sich dadurch neu. Aber um vielleicht auf das andere Thema nochmal entgegenzukommen, ich fand in der Hinsicht, hätte ich vielleicht noch gesagt, dass Palm Trees and Power Lines in seiner Machtdynamik, die er zeichnet, auch immer so eine eigene Unterwerfung irgendwie, dieses Spiel mit dem Todestrieb sehr, sehr gut inszeniert. Na gut, ja. Ich schweife ab.
Und der ja gegen Ende wirklich noch sehr psychologisch klug agiert, ne? Dieser Film.
Ja. Also
da kommt dann noch so eine ganze Komplexität zum Vorschein, die man vielleicht bis in dem Moment nicht erwartet hätte. Also wenn ein Film, die dieses Festivals ein nahezu perfektes Ende hat, dann ist es wahrscheinlich dieser Film.
Gut, dann danke euch schon mal. Vielleicht noch so abschließend die Frage, was wünscht ihr euch für die Zukunft, falls ihr nochmal beim Sundance dabei sein solltet? Vielleicht auch die Frage, ob ihr da nochmal Lust zu habt. Genau. Patrick, willst du anfangen?
Ja, also ich kann mir schon durchaus vorstellen, nochmal an dem Festival teilzunehmen. Ich muss aber auch sagen, dass ich im direkten Vergleich zu Festivals wie Cannes oder Berlin oder sogar Venedig, finde ich das generell schon ein bisschen spärlicher, das für Festival. Also es gab auch wirklich sehr viel Durchschnitt, den ich hier gesehen habe. Ich habe keinen wirklich herausragenden Film gesehen bei diesem Festival, würde ich sagen. Mir ist dieser amerikanische Fokus auch meistens ein bisschen zu groß, ja. Also wenn man auf diesen europäischen Festivals ist, dann bekommt man wirklich die ganze Welt eigentlich auf die große Leinwand. Und hier hat man immer das Gefühl, dass jeder zweite Film mindestens eigentlich dann ein amerikanischer ist. Und das finde ich dann auf Dauer auch ein bisschen wenig, also es zeigt weniger Varianz auf.
Mhm. Jakob?
Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwann wieder hinzufahren. Also irgendwann hinzufahren nach Sundance. So das Ganze jetzt nur durch die Online-Variation mitbekommen zu haben, ist natürlich jetzt die Frage, was genau für eine Zukunft man sich wünscht. Also was die Filmauswahl ausgeht, muss ich auch sagen, dass dieses ganze System sehr, 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 sehr methodisch sich anfühlt. Man teilt das Ganze von Anfang an in US Dramatic Competition und World Dramatic Competition. Man erschafft sofort so eine Kluft zwischen Filmen mit Untertiteln und zwischen ohne Untertiteln.
Ein bisschen wie bei den Oscars.
Ja, es fühlt sich an, als ob sich das Festival gerade durch so eine Kuration so selbst irgendwelche Schranken setzt. Außerdem wirkt es auch sehr oft so ein bisschen so, als hätte man zum Beispiel James Ponsolds Film Summering, ein ganz schrecklicher Film, der auch nahezu komplett verrissen wurde, dass man den dann in die Kids-Sektion steckt. Und James Ponsold ist ja mit seinen Filmen The Spectacular Now oder The End of the Tour ja eigentlich ein etablierter Name. Und dass man diesen Film dann so mehr oder weniger fast versteckt, spricht halt auch irgendwie dann für sich.
Gut, dann wollt ihr noch was loswerden oder habt ihr nichts mehr?
Ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn ich vielleicht Leuten das anraten kann, wenn ihr wirklich mal auf Sundance gehen wollt, überlegt es euch 2-3 Mal. Es ist wirklich sehr, sehr teuer und ihr bekommt sicherlich aus meiner Sicht bessere Kost bei den europäischen großen Festivals als beim Sundance und zu einem deutlich geringeren Preis und mit weniger CO2-Ausstoß.
Okay. Jakob?
Du meinst jetzt an das Festival direkt gerichtet, oder?
Nee, einfach, ob dir noch was auf dem Herzen brennt, dann kannst du es jetzt noch loswerden.
Ja, ich finde, Sundance, es wirkte wie so ein sehr, sehr starkes, so als ob viele Filme, also es sei vielleicht noch zu erwähnen, es gibt auch Namen, die sich vom Festival verabschiedet haben, nachdem es online gegangen ist. Der Film Final Cut, das französische Remake von
den hätte ich gern gesehen.
One Cut of the Dead von Michel Hazanavicius, der The Artist und so gedreht hat, der sollte eigentlich hier laufen, aber nachdem das Festival online gegangen ist, haben die halt gesagt, nein, sie wollen den Film nicht in diesem Rahmen die Premiere zulassen oder ihn Premiere feiern.
Und auch wieder sehr französisch, ne?
Ja. Naja, und das spricht halt wieder auch so ein bisschen für sich, dass man das Gefühl hat, so die größeren Namen trauen sich, hatten halt keine Lust auf das Online-Format, was ja mehr oder weniger sehr stark auf der Hand liegt. Und so blieb das alles eine Reihe von vielen Debütfilmen und vielen zweiten Filmen. Es waren ein paar gute Filme dabei, aber im Großen und Ganzen hat man so das Gefühl, man hat hier sehr viele gute Ideen, aber nur eine Handvoll wirklich guter Filme gesehen.
Okay. Ja, dann vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an unsere Auslandskorrespondenten in den USA. Es ist immer sehr spannend, was ihr da auf den Festivals so erlebt und welche Perspektive ihr da auch mitbringt und welche Filme ihr empfehlen könnt. Ich glaube, man hat jetzt hier auch noch mal ganz, ganz viele Namen, die man mitnehmen kann. Und ja, ich glaube, die ganz Großen, die fehlen einfach. Aber mal gucken, was so dieses Jahr dann noch auf anderen Festivals passiert. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal. Ich würde jetzt ganz kurz Schluss machen und dann könnt ihr quasi nochmal eure letzten Tschüssworte sagen. Genau, deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so haltet vom Sundance Film Festival, was so für ein Film da war, wo ihr sagt, da habe ich Bock drauf, den will ich gerne gucken. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal Tschüss und ich gebe an Jakob ab.
Oh nee, Patrick, mach du bitte die letzten Worte. Okay. Oder zumindest okay. Die ersten letzten Worte.
Also ich kann auch ankündigen, dass von Jakob und mir in gemeinsamer Schrift noch ein Abschlussbericht kommt in den nächsten Tagen. Die ein oder andere Kritik wird sicherlich auch noch online gehen. Und ja, wir bedanken uns dafür, dass wir hier dabei sein durften. Es war auch, wenn wir uns teilweise ein bisschen durch ein paar Filme durchquälen mussten, war das eine ganz tolle Erfahrung. Und bis bald.
Ja, ich muss auch nochmal meine Dankbarkeit an Movie Break und an Thomas und an dich und alle anderen auch nochmal ausdrücken. Es war was Einzigartiges in der Hinsicht, als Festival in so einem unkonventionellen Rahmen zu erleben. Es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Und ja, lest unseren Abschlussbericht.